Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir an diesem Abend ganz herzlich danken für diese Gnade, für dieses Geschenk, dieser Beziehung zu dir, die du uns gemacht hast. Und wir wollen dir danken für diese Vorträge, die wir heute Nachmittag gehört haben und auch den wir hören werden, der uns dieses Geschenk dieser Beziehung wieder ganz neu vor Augen stellt. Und wir wollen dir auch ganz herzlich danken für die Bibel, für dein Wort, das du uns gibst, an dem wir uns orientieren können und wir schon seit vielen Jahren und seit Jahrzehnten immer wieder neu die Erfahrung machen, das ist die Quelle des Lebens, da begegnest du uns persönlich. Und so danken wir dir einfach auch für die Gelegenheiten, die du schaffst, jetzt auch an diesem Abend hier zusammen zu sein und wir überzeugt sein dürfen, dass du durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig und wirksam bist. Und wir möchten dich bitten, dass du dich bei uns einlinkst, dass du ankommst mit dem, was du uns mitteilen, sagen möchtest. Deine Impulse, deine Gedanken, deine Wahrheit bei uns verankert wird. Heute Abend denken wir auch dran, dass parallel zu unserem Programm unsere Jungschar-Kinder, unsere Teenager sich treffen und wir bitten dich, dass du ihnen einen guten Abend, ein gutes Programm gibst. Und dass gerade das, was sie auch in diesen Tagen gehört haben von dir, Herr Jesus Christus, für sie zur entscheidenden Lebensmitte wird. Hab einfach Dank, dass wir dich haben, dass wir dich kennen, dass wir mit dir leben können. Wir preisen dich, einzigartiger, wunderbarer Herr und Gott. Amen. Amen. Hans-Joachim, dritter Teil, Römer 8.
Vielen Dank. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So gibt es nun keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Kapitel 5 und Kapitel 8 rahmen den großen Abschnitt der Entfaltung des Lebens aus dem Glauben. Und wie es am Anfang von Kapitel 5 hieß, wir sind bereits gerechtfertigt, nämlich im Glauben. Wir haben das Endergebnis des jüngsten Tages schon zu unseren Gunsten gehört. Begnadet heißt Gottes endgültiger Spruch. So steht hier nun mit gleicher Eindeutigkeit, es gibt keine Verdammnis. Heißt das, dass Christen nichts Verdammenswertes mehr tun könnten? Gewiss. Paulus hat sich mit der korinthischen Gemeinde herumschlagen müssen und der Katalog der Probleme der korinthischen Gemeinde im 1. Korintherbrief lässt einen fragen, warum der Paulus nicht seinen Beruf an den Nagel gehängt hat und ist an seiner Gemeinde verzweifelt. Was ein Mensch falsch machen kann, die Korinther haben es ausprobiert. Und das in Perfektion und in Gruppen und gemeinsam und alleine. Nein, dass es keine Verdammnis ist, gilt wieder ganz streng für dieses in Christus Jesus. Wir lesen das in Christus Jesus immer wieder so, als wäre das eine Umschreibung für christlich. Es ist aber immer gefüllt gemeint, im Wir mit Christus, auf unserer Seinsgrundlage in Christus. Dort gilt es definitiv. Und wie das sein kann, wird uns das Ende verraten. Und falls jemand bei Römer 7, 14 folgende noch die Frage hatte, ist es nicht doch der Christ, von dem hier die Rede ist, der unter die Sünde verkauft ist, dann werden uns mit Vers 2 die letzten Zweifel genommen. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Mensch an sich könnte den Einflüsterungen der Schlange nicht widerstehen. Der Mensch an sich und unabhängig von Christus wird nicht als frei verstanden, aber das ist keine schlechte Nachricht, das ist eine gute Nachricht. Gott geht von unserer Unfreiheit aus. Und alles, was Gott mit uns vorhat, hat immer diese Voraussetzung, Der Mensch an sich könnte gar nicht anders als in Trennung von Gott handeln. Das Gesetz der Sünde und des Todes, das war diese bestimmende Weisung der Schlange, die bestimmende Weisung, die sagt, lauf von Gott weg, um zu werden wie Gott. Trenne dich von Gott, versuch es alleine, um das zu bekommen, was du von Gott erwartest. Was ist dann das Gesetz des Geistes? Paulus spielt hier ja mit dem Begriff des Gesetzes. Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Einerseits könnte es fast das Evangelium sein. Das Gesetz des Geistes ist nämlich die bestimmende Weisung des Geistes. Nur im Unterschied zum Gesetz des Mose hat die Weisung des Geistes auch gleich die Kraft, es umzusetzen. Gesetz ist, Gott spricht und wir werden erwiesen, dass wir es nicht tun können. Im Evangelium spricht Gott und gibt zugleich im Sprechen schon die Kraft zum Tun. Eine wunderbare Stelle ist 2. Korinther 4, Vers 6. Dort sagt Paulus, dass der Gott, der damals sprach, es werde Licht, nun gesprochen hat und hat aufleuchten lassen in unseren Herzen das Licht zur Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi. Als Menschen kennen wir nur den Indikativ und den Imperativ, die Aussageform und die Befehlsform. Entweder ich sage, du bist dies oder jenes, dann ist es eine Tatsachenbehauptung. Oder ich gebe ein Gebot, das schreiben wir im Deutschen dann mit Ausrufezeichen, und dann fordere ich einen Menschen auf, tu dies oder tu das. Mein Wort, der Befehl, das Gebot ist die Theorie. Und die Frage ist, ob der andere die Kraft hat, es in Praxis umzusetzen. Und so lesen sehr viele das Evangelium, das Gesetz des Geistes, als wäre es das Gesetz des Mose. Dort steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja liebe sogar deine Feinde. Sucht den Frieden mit jedermann, seid gastfrei, vergebt und segnet, wo ihr verflucht und verfolgt werdet. Lauter imperative Befehlsformen. Aber das sind keine Befehle an einen Menschen, der nun von sich aus das tun soll, was Gott sagt, sondern das sind Worte des Schöpfers und des Erlösers. Was passierte, als Gott das erste Mal sprach, es werde Licht? Da hat die Dunkelheit nicht gesagt, ich werde in mich gehen und werde gucken, ob ich es tue. Als er gesagt hat, es soll sich die Feste und das Wasser scheiden, haben dann Feste und Wasser gedacht, nur wir sind gerade so kuschelig umeinander, sollen wir oder sollen wir nicht? Na mal sehen, wenn nicht heute, dann morgen, dann gibt es eben 8 Tage für die erste Woche und nicht 7 Tage. Nein, Gott sprach und es geschah. Stereotyp. So hat Gott zu Paulus gesprochen, in deine Finsternis hinein leuchte mein Licht und es ward Licht. So hat auch Jesus, als er auf der Erde war, zu einem Gelähmten gesagt, nimm dein Bett und stehe auf. Wenn ich das als Gesetz, als Imperativ verstehe, dann ist das ja zynisch, nicht einem Kranken, Hilflosen, der auf dem Boden liegt, zu sagen, nimm dein Bett und stehe auf. Oder zu einem Blinden zu sagen, sei sehend. Na, das ist ja mal zynisch, der arme Kerl. Erst sieht er nichts und dann kann er noch nicht mal kapieren, was er hört, nicht weil das, was er hört, völlig unsinnig ist. Wenn es so einfach wäre, dass wir nur Befehle brauchten, wenn wir nur kluge Worte brauchten, wie er sie gerade hört, nicht, dann wäre das Menschsein und das Leben ja einfach. Nein, es ist ja schwieriger. Immer wieder gewinnen wir den Eindruck, das Evangelium sei Gottes neues Gesetz. Etwas geistlicher, noch etwas liebevoller, aber umso schwerer. Versuch mal eine Woche lang die Bergpredigt zu leben. Ich denke, dass du am 2. Tag schon das Handtuch wirfst, weil es unmöglich ist, unmöglich für einen Menschen. Wenn Jesus zu Jüngern sagt, also zu Menschen, die Jünger werden, folge mir nach, dann meinen wir immer, dann hat der Petrus in sich hineingehört und hat gesagt, gehst du oder gehst du nicht, die Fischpreise sind eh im Keller, es geht mir keiner mehr ins Netz, also gehst du mit diesem Jesus von Nazareth, du kannst nicht viel verlieren. Nein, so war es nicht. Wenn Christus spricht, dann tut er es auch, durch den Menschen. Das schönste Beispiel hatten wir vor einem Jahr, der schönste Imperativ im Neuen Testament ist die Anrede des Lazarus, der schon am vierten Tage stinkt im Grab. Und Jesus sagt zu ihm, Lazarus, komm heraus. Wie willst du das gesetzlich kapieren? Überhaupt nicht. Angesprochen fühlen sich da nur die Würmer. Das war das Einzige, was sich noch bewegte. Der arme Lazarus war ja schon mitten in der Verwesung. Das ist Gott. Wenn Gott im Evangelium zu uns spricht, dann tut er alles das, was er fordert. Denn das macht das Evangelium zum Evangelium. Und wenn ich so anfange, das Neue Testament zu lesen, das Gesetz des Geistes, dann wird jeder Imperativ nicht zum Auslöser für mein schlechtes Gewissen, sondern für meine Neugierde. Dann heißt es nicht mehr, wie mache ich das, sondern dann kann ich getrost und vorwitzig zu meinem himmlischen Vater sagen, ich bin gespannt, wie wir das machen. Du in mir und ich mit dir. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht. Ja, wir haben ein neues Sein. Und wenn ihr die Verse 3 folgende zu Hause in Ruhe studiert oder heute Abend auf eurem Zimmer, dann wird euch auffallen, dass Paulus hier mit Bedacht zwei Seinsweisen gegenüberstellt. Die eine Seinsweise ist die seit Adam, der Versuch des Menschen, Göttliches zu gewinnen, Leben zu gewinnen, Liebe zu finden, aber getrennt von Gott. Das ist das Prinzip des Fleisches. Die Nomenklatur darf man jetzt nicht missverstehen. Das heißt nicht, dass hier die Vegetarier jetzt die Oberhand gewinnen in Römer 8. Ich habe nichts gegen Vegetarismus, ich esse selbst wenig Fleisch, aber das ist hier nicht gemeint. Sondern Fleisch steht hier für dieses Prinzip Adams. Losgelöst von Gott zu suchen, was ich bei Gott finde. Dieses Prinzip ist nicht unbedingt moralisch. Denn wir hatten heute schon das Gespräch, es kann sich das Fleisch auch sehr fromm gebärden. Meiner Eitelkeit zu leben, meiner Verzweiflung zu leben, dazu kann ich durchaus auch das Fleisch beanspruchen. Und wenn die Schlange gottlos bei mir nicht ankommt, dann kommt sie in der Kutte daher, dann kommt sie in der Tracht daher und gebärdet sich eben fromm und verführt mich auf diese Weise. Fleisch ist das Prinzip der Trennung von Gott. Nun stellt er zwei Dinge gegenüber. Diejenigen, die im Fleisch sind, die haben auch eine fleischliche Gesinnung und ein fleischliches Leben und Verhalten. Und die im Geist sind, die haben auch eine geistliche Gesinnung und als drittes ein geistliches Verhalten. Hier werden nun differenziert, nicht getrennt, sondern nur unterschieden. Sein, Gesinnung und Verhalten. Das ganz Entscheidende ist nun, dass wir wissen, zunächst einmal geht es darum, dass wir um unser Sein wissen, wer wir sind. Das heißt, Christsein ist nicht etwas, was ich jetzt habe, weil ich richtig lebe und in der nächsten Sekunde wieder verliere. Sondern Christsein ist eine Grundlage. Wie ist diese Grundlage zu verstehen? Nun, in den Versen 14 bis 17 wird es uns deutlich. Römer 6 sprach davon, dass wir Sklaven der Sünde waren, nun aber Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven Christi sind. Und dieses Bild der Sklaverei soll deutlich machen, rechtskräftig sind wir aus der alten Beziehung freigekauft und gehören einem neuen Herrn. Nun möchte Paulus aber das Christsein nicht so verstehen, als wären wir wieder Sklaven, früher Sklaven der Schlange, der Sünde, nun Sklaven Gottes. Sondern das Bild dient nur der Beschreibung unserer Befreiung. Befreit aus Sklaverei. Wozu? Nun zu einer Beziehung, die gerade nicht Sklaverei ist. Ihr habt nicht einen Geist der Furcht. Ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei, dass ihr wieder Angst haben müsstet. Sondern ihr habt den Geist der Kindschaft, der Adoption. Sein Gesinnung und Verhalten lässt sich hier wunderschön deutlich machen. Was ist das neue Sein eines Christen? Wir haben es immer wieder betont heute. Es ist seine neue Lebensgrundlage, nämlich die Beziehung. Und indem Paulus sagt, als Sklaven freigekauft, rechtmäßig also Sklaven unseres neuen Herrn, werden wir adoptiert zu Kindern. Und nun sind wir Töchter und Söhne Gottes. Was ist das Sein eines Adoptierten? Nun, nach antikem Recht ist ein adoptiertes Kind ein vollwertiges Kind. Seine Kindschaft kann nicht mehr verloren gehen. Es ist erbberechtigt wie ein leiblicher Sohn, eine leibliche Tochter. Es ist Stellvertreter des Vaters, ungeachtet seiner ursprünglichen Herkunft. Und hier können wir seelsorgerlich, glaube ich, sehr einfühlsam auch dieses neue Sein verstehen. Wir kommen quasi als Waisenkinder zu Gott. Die, die auf der Straße bettelten um ihr tägliches Brot, werden plötzlich adoptiert. Und sie sind als Adoptierte vollwertige Kinder. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Kinder adoptiert hat, die eine schwierige Kindheit hinter sich hatten. Dieses neue Sein bedeutet nicht, dass die gesamte Gesinnung und das ganze Verhalten mit dem Augenblick der Adoption schon neu wäre. Sondern die neue Beziehung ist eine neue Grundlage, etwas Unverlierbares. Es kann sein, dass das Kind in der ersten Nacht schweißgebadet oder ins Bett machend verzweifelt aufwacht, weil es traumatische Erinnerungen an die Vergangenheit mitbringt. Dann müssen die Eltern dieses Kind erst an das neue Sein, an die neue Situation, die neue Lebensgrundlage erinnern, es in den Arm nehmen und trösten. Es kann auch sein, dass der keck gewordene Frischadoptierte am nächsten Tag gleich die Belastbarkeit der Wohnzimmerscheibe mit seinem Fußball ausprobiert und der Jammer groß ist, wenn plötzlich ein großer Schaden angerichtet wird. Durch Verhalten hat er sich nicht so verhalten, wie die Eltern es erwarten. Fliegt er deshalb raus? Na, das wären schräge Adoptiveltern, die bei der ersten kaputten Rosenthal-Vase schon die Kinder zurück ins Waisenhaus schicken. Sowas plant man ja erfahrungsgemäß ein, nach dem Grundsatz, entweder man ruiniert die Möbel oder man ruiniert die Kinder. Ein drittes gibt es nicht. Also da muss man als Eltern dann eben durch. Das Schöne an diesem Reden vom Sein im Geist ist, das ist etwas, was in Beziehung besteht. Und so wahr adoptierte Kinder dieses neue Sein haben, so wahr sind wir als Christinnen und Christen neue Menschen. Jetzt ist das Entscheidende. Das neue Sein drängt nach einer neuen Gesinnung, nach einem neuen Trachten. Denn wenn ich neu bin, dann will ich auch umdenken. Dieses Umdenken freilich ist ein Prozess. Und es kann Jahre, es kann Jahrzehnte dauern, bis ich mich an meinen neuen Status immer mehr gedanklich gewöhne. Wir sind als Menschen Gewohnheitstiere. Und in jeder wiederholenden Situation holen wir alte Lebensmuster, um sie zu bewältigen. Wir reagieren so, wie wir es von früher vertraut haben und in unserem Herzen haben. Das heißt, wir müssen, und das ist der Aspekt des Wachsens, all unser Denken, all unsere Erfahrungen, ja noch viel tiefer sitzen, all unsere Gefühle, die guten wie die verheerenden, das, was uns Panik macht und was uns Mut macht, dies alles können wir neu auf unserer neuen Grundlage entwickeln, entfalten und dies hat mit Arbeit zu tun. Aber diese Arbeit im Wir ist jetzt nicht eine irrsinnige Belastung. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir kennen, dass zu Hause auf dem Schreibtisch sich immer mehr Berge ansammeln und wir müssen die irgendwann mal runterschaffen. Hast du einen Berg runtergeschafft, wachsen drei nach. Nicht so, dass man also gar nicht hinterherkommt. Es ist eine andere Arbeit. Das Wachsen in der Gesinnung, das Umdenken, das Ändern des Sinnes, wie Paulus in Römer 12, 1 folgende sagt, ist deshalb ein spannender Prozess, weil ich mit jeder neuen Erkenntnis neue Lebenskraft gewinne. Weniger Angst, weniger niederdrückende Gefühle, immer mehr Hoffnung, immer mehr Zuversicht. Das heißt, es gibt Kraft, während wir uns entwickeln. Und keine Frage, Sein, Gesinnung und Verhalten. Natürlich drängt unser neues Sein, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind, auch zu einem anderen Verhalten. Aber damit wir es nicht wieder auf den Kopf stellen, das wäre nämlich dann die Gesetzlichkeit, wir sind nicht so neu, wie wir uns neu verhalten. Wir sind nicht so weit Gottes Kinder, wie man an unserem Verhalten den Adel unserer Gotteskindschaft erkennt, sondern umgekehrt. Adoptiert sind wir, bevor wir uns verhalten. Töchter und Söhne Gottes, das sind wir, weil Gott uns liebt und uns gerufen und erwählt und gerechtfertigt hat. Aber jetzt gilt es, das ins Leben umzusetzen. Hier ist nicht der Punkt, dass wir sagen, das Sein ist Sache Gottes, die Gesinnung ist 50-50 und beim Verhalten sind alleine wir gefragt. Sondern bei jedem Schritt des Verhaltens gilt das Wir. Christus, wie willst du das mit mir und in mir machen? Das ist die neue Frage. Nicht die alte Frage, wie soll ich das schaffen? Sondern wie willst du, Christus, es in mir schaffen? Denn in 8 Vers 9 vergewissert Paulus seine Gemeinde, die wahrscheinlich inzwischen in sich hineingrübeln, fragt, sind wir eigentlich auf der Spur des Lebens, sein Gesinnung und Verhalten, und das führt dann zu Frieden und Leben, oder sind wir vielleicht doch auf der Spur des Todes und der Feindschaft gegen Gott? Paulus sagt frank und frei, er kennt die Römer aber noch gar nicht, er sagt frank und frei in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern ihr seid geistlich. Wie kann er das denn sagen? Hat er deren Tagebuchaufzeichnungen gelesen? Hat er deren Protokolle gelesen, wie die jeden Tag gelebt haben? Heute nur seinen Nächsten geliebt, vergeben, wo er angefeindet wurde? Nein, die Begründung ist klar. Was begründet unser Sein? Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Ihr seid geistlich. Wie kann Paulus das sagen? Nun, er sagt, wenn es denn stimmt, dass Gottes Geist in euch wohnt. Was macht einen Christen zum Christen? Christus in ihm. Wenn aber Christus in euch ist. Dass Christus für uns gestorben ist, hat sich herumgesprochen. Dass wir für Christus leben sollen, hat sich auch herumgesprochen. Dass wir aber nur dann für Christus leben können, wenn er durch uns lebt und er jetzt schon in uns lebt, das haben so viele Christen vergessen, dass die Welt schon kaum noch etwas sieht von unserem Zeugnis und wir eine Minderheit sind, obwohl wir längst eine Mehrheit sein können. Warum spricht Paulus von Gottes Geist? Er könnte doch gleich von Christus sprechen. Warum spricht er von Christi Geist? Nun, von Gottes Geist wird gesprochen, wenn es um die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes in uns geht. Ich wiederhole das, weil der Satz so gedrängt ist. Vom Geist Gottes wird im Neuen Testament gesprochen, wo es um die wirksame Gegenwart Gottes in uns geht. Gott, der Vater, ist der Vater im Himmel. Christus, der Sohn, er ist der, der aus dem Himmel auf die Erde kam, für uns starb, auferstand und nun zur Rechten Gottes sitzt. Wann wird vom Geist geredet? Nun, wenn Vater und Sohn nicht nur im Himmel sind, sondern zugleich wirksam in uns wohnen. Und so ist hier vom Geist Christi und vom Geist Gottes in einem Satz die Rede in Römer 8, Vers 9. Denn es bedeutet, dass Gott der Vater und Gott Christus in der Sohn, Christus in uns wohnen, nämlich in Gestalt des Heiligen Geistes. Gott als Geist betet durch uns. Das heißt, dass selbst noch unser Reden mit Gott von Gott selbst kommt. Und wir lesen Römer 8, 26 immer so, wie wir in Hauskreisen das kennen. Wir wollen Gebetsgemeinschaft machen und dann wissen wir nicht recht, was wir beten sollen. Und dann hat der andere vor mir gebetet und dann ist das Gebetsanliegen ist dann schon verbraucht. Und dann überlege ich mir, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Es ist ja gar keiner mehr krank aus dem Hauskreis, dann müssen wir einen aus dem anderen Hauskreis nehmen. Nicht? Das ist aber nicht gemeint. Auf der banalen Ebene ist nicht die Rede. Sondern es geht darum, dass wir als Menschen mit Gott gar nicht reden könnten, weil wir Gott nicht sehen. Wir wissen gar nicht, was Gott entspricht, weil wir nur als Menschen menschliche Dinge verstehen und reden. Nein, es ist Gott, der selbst in uns betet. Vielleicht haben wir uns schon oft gefragt, was das eigentlich soll, dass wir Fürbitte tun für andere Menschen. Und haben uns gewundert, dass sich Gott nach unseren Gebeten richten soll, nach der Verheißung. Es ist nicht so, dass sich der Himmel bewegt, wenn wir beten. Es ist umgekehrt. Wenn der Himmel etwas vorhat, dann bewegt er unsere Herzen, um uns einzubeziehen in seinen Plan und in sein Tun. So klein ist Gott nicht, dass wir ihn wie einen alten Mann aus seinem Nickerchen wecken müssen, um ihm zu sagen, Herr, jetzt tu mal was, jetzt greif mal ein, hier ist die große Not, wie kannst du schlafen? Da haben sich schon die Jünger blamiert, als sie den Gottessohn auf dem Meer wecken mussten, weil sie dachten, sie gehen unter. Es ist umgekehrt. Der Himmel nimmt uns hinein in sein Gespräch. Ja, wir dürfen Teil sein des Gespräches zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Welch eine Würde haben wir in diesem neuen Sein. Ja, in der Tat, so sagt Paulus in Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, regiert, bestimmt. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Abba, das ist wie Papa, Daddy, der Kosename. Das hat aus Respekt Israel zu seinem Gott nie gesagt. Nicht aus Distanz, sondern aus Respekt. Sie konnten von Vater reden, sie konnten auch Gott als Vater ansprechen, aber niemals mit dieser intimen, ja distanzlosen Anrede Abba, Daddy, Papa, Papi. Die Frage ist, haben wir diesen kindlichen Geist? Ist Gott uns so vertrauenswürdig und nah, dass wir ihn praktisch wie einen Papa, ja als unseren Papa anrufen? Welches Vertrauen, welche Offenheit, welche Hingabe setzt das voraus, so zu Gott zu fliehen? Ist er nicht doch ein bisschen unser Chef, mit dem man höflich, aber doch geschützt umgeht? Ist er nicht doch so, dass wir ihn eigentlich eher siezen? Ich erinnere mich dran, als ich das erste Mal auf einer schwäbischen Freizeit war und sonst die Schwaben immer mit uns versuchten, nach der Schrift zu reden, sodass wir eine Chance hatten, etwas zu verstehen. Da war dann eine Schwäbin, die hat in der Gebetsgemeinschaft das breiteste Schwäbisch gesprochen zu ihrem Gott. Und ich gestehe, ich war zu Tränen gerührt. Wegen der Offenheit, der Schutzlosigkeit. Zum Bürgermeister redet sie nach der Schrift. Und zum Pastor redet sie nach der Schrift, wenn er denn kein Schwabe ist. Und zu mir als norddeutschen Freizeitleiter hat sie auch nach der Schrift geredet. Zu ihrem aber hat sie breitestes Schwäbisch gesprochen. Und es bedurfte schon wie 1. Korinther 14 der Übersetzung durch den Geist, dass ich alles verstand, was sie denn sagte. Erst im Vikariat habe ich meine Schwäbischprüfung passiv bestanden. Als ich eine 80-Jährige zum Geburtstag besuchte und sie um 17 Uhr schon im Bett lag und ihr Gebiss draußen hatte, aber trotzdem den Vikar bei sich haben wollte und eine halbe Stunde auf mich einredete und ich habe jedes Wort verstanden, da bin ich stolz die Stiege runtergegangen und habe gesagt, jetzt kann ich Schwäbisch. Damals aber rührte es mich, ich habe nicht verstanden, was sie sagte, es rührte mich, dass jemand so intim mit Gott spricht, so ungeschützt, nicht qua Amt, sondern qua Person. Nicht so, wie wenn man aufs Amt geht, sondern wenn man zu seinem nächsten Menschen geht. So schutzlos Gott gegenüber zu werden, das ist das, was Christus bei uns und sein Geist bewirken will. Ist Gott so, dass wir bei ihm weinen wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, uns in seinen Schürzen verstecken, uns die Tränen abtupfen lassen, wie es unsere Mütter im besten Fall getan haben bei uns? Ist er so, wie unser Vater war, wenn wir denn zu ihm oder zum Großvater oder zu einem Lehrer ein solches Vertrauen hatten, dass wir, wenn wir die Übersicht verloren haben, die Abkürzung zu ihm suchen? Immer so herrlich im Supermarkt, wenn Kinder sich verlieren vor lauter Faszination der Staniolpapierchen und plötzlich die Übersicht verlieren und nur noch lauter Fremde um sich herum sehen. Und dann kreischen sie, dass alle Glasregale gehalten werden müssen, damit nichts zusammenbricht. Und wenn sie ihre Bezugsperson sehen, dann kann man eine Linie danach ziehen, zitt, rauschen sie hin und pressen ihre vertränten Augen in die Hosenbeine der Mutter und krähen erstmal und finden wieder zur Ruhe und zu sich selber. Ist das eine Beschreibung unseres Gebetslebens? Die schnellste Abkürzung zu Gott aus jeder Situation, in der wir schreien könnten? Nun sagen einige von uns, das ist ja ganz schön, aber die Beispiele sind mir doch etwas infantil. Eigentlich wollte ich im Glauben erwachsen werden. Das ist das Faszinierende. Der Sohn Gottes ist Sohn und bleibt immer Sohn. Aber was ist denn Sohn Gottes für eine Beschreibung? Das ist keine Verniedlichung Jesu von Nazareth. Sohn Gottes ist eine Würdebezeichnung. Wir sind, so sehr wir bei Gott Zärtlichkeit und Geborgenheit finden, zugleich in unserem neuen Sein der Beziehung geadelt. Als erwachsene Töchter und Söhne Gottes. Das ist ja das Faszinierende, dass Gott uns so beschämend ernst nimmt, dass er noch will, dass wir mit ihm reden. Wir sind immer in Verlegenheit zu sagen, was sollen wir denn beten? Wann denken wir daran, dass wir nicht um unseretwillen beten sollen, dass wir uns auch keine Gedanken machen sollen, wie originell das ist, was wir beten, sondern dass wir ihm zuliebe beten sollen, ernst genommen von ihm. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Und Christus ist der Kyrios, er ist der Herr, der die ganze Weltherrschaft geerbt hat. Römer 8 hat ein seltsames Doppelbild von der Kindschaft. Geborgenheit, angewiesen sein, Zärtlichkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein ernst genommen sein. Und ich erinnere mich daran, dass ich das selbst biografisch erlebte, als ich in der Jugend- und Freizeitarbeit als Mitarbeiter angefangen habe. In der Schule war ich noch einer von vielen frechen Schülern, der von keinem Lehrer ernst genommen wurde, sondern da wurde nur von Du-Versager zu Sie-Versager gewechselt, als wir in die Oberstufe kamen. Aber das war eine Lebensumwelt, die nicht viel von uns erwartet und entsprechend haben wir uns auch verhalten. Und plötzlich merken wir, dass durch unsere Bibelarbeiten, unsere Andachten, durch unser Singen, durch unser Leiten von Gruppen, plötzlich Menschen uns ernst nahmen und wir etwas bewegten. Dass da Tränen getrocknet wurden, Zweifel durch Antworten aufgehoben werden konnten und Menschen sich ernst genommen fühlen, weil wir uns ihnen zuwendeten. Wir waren plötzlich anders. Wir haben als junge Menschen den aufrechten Gang gelernt. Warum? Wir wurden ernst genommen. Und dann haben wir uns auch ernst verhalten. Wir sind Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Wissen wir das? Ist das unser Sein? Haben wir unser Bewusstsein, unsere Gesinnung schon an unser neues Sein, an unseren Adel angepasst? Man sagt ja immer gerne Adel verpflichtet. Es gilt aber auch, dass Adel entpflichtet. Wenn ich als Kronprinzessin Gottes morgens aufwache und beim Blick in den Spiegel nicht nur die katastrophalen Ergebnisse des letzten Tages sehe, sondern gleichzeitig das zarte Krönlein, das mir Gott in seiner Gnade aufgesetzt hat, dann gibt das eine andere Gemengelage und ich kann gnädiger mit dem Ergebnis des Spiegelbildes umgehen. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal breit entfaltete in einer Bibelschule und sich alle anschließend Kronen machten aus goldenem Papier und am letzten Abend bei der Zusammenfassung zu diesem Stichwort ihre goldenen und silbernen Kronen, was immer sie an Gold- und Silberpapier im Hause gefunden hatten, dort rausholten und aufsetzten. Wisst ihr, was das Erste war, was mir auffiel? Dass alle hochgingen, machten ein gerades Kreuz, Schultern zurück und haben gestrahlt. Adel entpflichtet. Wer so ernst genommen ist, muss sich nicht täglich beweisen. Es ist schön, eine Tochter, ein Sohn Gottes zu sein. Du bist nicht so adlig, wie du dich verhältst. Du bist so adlig, wie sich Gott in Christus verhalten hat. Und er hat dich vollkommen geliebt, voraussetzungslos und bedingungslos. Jedes Mal, wenn mir das bewusst ist, weil ich es mit anderen Menschen teile, weil ich es wieder lese, weil ich es höre, weil ich es anderen weitersagen darf, komme ich mir selber in der Rückschau auf die letzten Wochen immer etwas albern vor. Ich komme mir vor wie ein adoptiertes Kind, das zu einem Prinzen eingesetzt ist und eigentlich in einem Schloss leben kann, aber weil es das von früher gewohnt ist, nimmt es seine Schlägermütze, die abgestoßene und stinkende und fettige, und setzt sich an die nächsten Straßenecke und bettelt wieder um ein Brötchen, um eine Flasche Coca-Cola, weil es das früher so getan hat. Wir leben unter unseren Verhältnissen. Und das meine ich nicht moralisch, das meine ich seinsmäßig. Das meine ich bewusstseinsmäßig. Denn das Faszinierende ist, ein neues Verhalten kommt aus einem neuen Bewusstsein. Und ein neues Bewusstsein kommt aus einem neuen Sein. Ihr seid Töchter und Söhne Gottes. Ihr seid Kronprinzessinnen und Kronprinzen. Und nun kommt uns wieder der Zweifel, ob Paulus sich hier im Überschwang nicht versteigt. Ist das denn alles so adlig, was uns morgen wieder zu Hause erwartet? Ist das wirklich so, dass wir in Schlösser einziehen? Ja, vielleicht in das englische Königshaus mit allen Ehekrisen und allen Problemen, die uns in der Yellow Press so mitgeteilt werden, nicht? Dann mag es noch sein. Da hat jeder sein Buckingham Palace in Hinsicht auf seine Probleme. Aber in dem beschriebenen positiven Sinne, wie es hier ist, Paulus sagt, ja, ja, ich weiß schon, ihr Römer, ihr habt den Eindruck, ich hebe etwas ab. Nein, nein, das tue ich nicht. 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, infolge des Sündenfalls Adams. Doch sie sind unterworfen der Vergänglichkeit auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Die wir doch den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Das ist freilich wieder etwas schwach übersetzt. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung, so Luther. Eigentlich müssten wir sagen, denn zu solcher Hoffnung sind wir berufen. Es ist auch hier wieder eigentlich eine positive Aussage. 8, Vers 24. Denn zu solcher Hoffnung sind wir berufen. Die Hoffnung aber, die man erfüllt sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Leben aus Glauben bedeutet Leben in Hoffnung. Macht der Glaube Erfahrungen? Ja, der Glaube macht Erfahrungen. Heilvolle Erfahrung, freudige Erfahrung. Umgekehrt gefragt, lebt der Glaube von den Erfahrungen? Nein, nein und nochmals nein. Wir dürfen unseren Glauben, unsere Gewissheit, unsere Hoffnung nicht auf das reduzieren, was wir erfahren. Nicht auf das reduzieren, was wir in unserem eigenen Leben erfahren. Nicht auf das reduzieren, was wir in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis erfahren. Ja, Erfahrungen des Glaubens sind eine Hilfe. Aber der Glauben reduziert sich nicht auf das, was er erfährt. Im Gegenteil, gerade in Römer 4, angesichts von Abraham und Sarah, gerade in Hinsicht auf Hebräer 11, wird ganz deutlich, es ist gerade das Geheimnis des Glaubens, dass er sein Leben nicht auf das reduziert, was er mit den Augen sieht und mit den Gefühlen greifen kann. Ich glaube trotz meines Nichterfahrens. Ich glaube trotz gegenteiliger Gefühle und Anfechtungen. Das ist Glauben. Das heißt, dass wir im Glauben frei werden sollen von der Reduktion auf eigene Erfahrung. Wir haben immer wieder heute gefragt, hat der Glaube nun ein Wachstum? Kommt der Glaube weiter in dem, was er erfährt? Ja, wir haben gehört, dass durch Trübsale bei uns die Ausdauer wächst und in der Ausdauer wir Erfahrung machen. Die wichtigste Erfahrung des Glaubens ist, dass er sie nicht braucht. Er braucht die Erfahrung nicht. Das heißt nicht, dass es nicht schön wäre, etwas zu erfahren. Am jüngsten Tag werden wir nur noch erfahren. Gott will, dass wir Erfahrung machen. Wir sollen die Erlösung unserer Leibhaftigkeit, unserer Begrenztheit, unserer Anfälligkeit für Schwachheit, Müdigkeit, Alter und Krankheit. Wir sollen das Leiden an Schmerzen überwinden. Ja, am jüngsten Tag will er uns davon erlösen. Aber die Gegenwart steht im Zeichen des Glaubens. Und Glauben heißt Leben mit einer Realität, wieder den Augenschein, wieder das Gefühl, wieder die Erfahrung. Das ist eine Gratwanderung. Und ihr kennt das aus euren Gemeinden, dass hier immer die Extreme gegeneinander prallen. Viele junge Leute sagen, wir müssen Erfahrungen machen und alles liegt an der Erfahrung. Das ist auch unsere heutige Zeit. Man kann kaum noch jemand dazu bringen, etwas zu erproben, etwas zu machen. Ich erinnere mich dran, wir hatten einen Ausflug von der Universität, der Dekan und ich, wir waren mit den jungen Leuten unterwegs. Erst sind wir mit dem Boot den Neckar hochgefahren und wollten dann runterwandern. Und bei jeder Bushaltestelle flockten wieder ein paar junge Leute aus. Und am Schluss waren wir mit 3 Studenten alleine, obwohl wir mit 100 angefangen hatten. Und die einzigen, die übrig blieben, waren eben der alte Dekan und der alte Professor Eckstein in Gänsefüßchen in Betracht der Studenten. Es ist heute nicht mehr angesagt. Und wenn man Leistung bringt, hat man den Eindruck, ohne Dopen geht sowieso nichts. Und insofern, wer trainiert schon noch, man spritzt sich heute Kraft zu. Und das ist die Mentalität. So auch in den Gottesdiensten. Ich muss es fühlen, es muss Happening sein, es muss was da sein. Es muss immer ein Feuerwerk sein. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann hoppe ich in den nächsten Gottesdienst, in die nächste Gemeinde. Und wo immer ich mich gerade wohlfühle, es muss immer was geboten werden. Dann gibt es die anderen, das sind die Hardcore-Christen, die sagen, wenn es nicht wehtut, ist es nicht fromm. Wenn du was fühlst, ist es von vornherein schon verderblich. Wir singen grundsätzlich Lieder nur mit Unterbrechungen von 5 Minuten, damit bloß keine Emotionen aufkommen. Das ist das andere Extrem. Beide haben an einer Seite recht. Ja, Gott will, dass wir fühlen. Ja, Gott will, dass wir sehen. Gott will nicht, dass wir Schmerzen haben. Gott will nicht, dass wir leiden. Gott will nicht, dass Menschen krank werden. Aber wir leben noch in einer Zeit, in der wir nicht frei sind von aller Krankheit. Das gehört zu unserer irdischen Existenz. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Nur ein Apostel, nur ein Leidender kann Römer 8, Vers 18 nachdrücklich sagen. Dieser Zeit Leiden fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wenn ich das als Seelsorger an ein Leiden hinanschwätze, ranschwätze, ist es lieblos. Aber als Christen, die selbst betroffen sind, kommen wir nicht zur Ruhe, bis wir dies verstehen. Es stimmt nicht, dass alle unsere Probleme gelöst werden. Noch nicht hier und noch nicht jetzt. Es stimmt aber auch nicht, dass es Gott egal ist, ob wir leiden. Er will nicht, dass wir leiden. Und deshalb wird er nicht ruhen, bis endlich alle Leiden, alle Vergänglichkeit, alle Tränen aufgehoben sind in seiner Liebe. Und was ist bis da? Bis da gilt Glauben und Hoffnung. Der Glaube ist die Fähigkeit, mit einer Realität zu leben, die ich nicht sehe. Der Abraham bekam mit 100 Jahren und seine Frau mit 90 die Verheißung, ihr werdet einen leiblichen Sohn zeugen. Da würden sie heute noch lachen, obwohl die Medizin ja inzwischen bekanntlich weiter ist. Unmöglich. Und Abraham glaubte auf Hoffnung wieder alle Hoffnung. Ich freue mich, wenn ihr erfolgreicher werdet in eurem Glauben. Ich freue mich, wenn ihr mehr seht, wie Gott durch euch wirkt, Menschen zum Glauben kommen, ihr Menschen helfen könnt, die Probleme zu lösen. Gewiss. Aber grundlegend ist die Wahrheit von Römer 8. Wir sollen uns nicht erst freuen, wenn wir Erfolge sehen. Das Geheimnis des Glaubens ist, auf Gott und sein Wort zu schauen, von dort her Bestätigung zu bekommen, sich von daher zu verstehen, auch in den Phasen der Enttäuschung, des Abnehmens, des Infragestehens, des Zweifels. Die Antwort, die wir hier und jetzt schon greifen können, ist der Zuspruch Gottes, dass er uns liebt und mit uns zu seinem vollkommenen Ende kommt. Das muss aber noch nicht hier sein. Und nicht alle erfahren es, dass sie alt und lebenssatt einfach entschlafen dürfen nach einem reichen Leben. Viele von uns selbst, die wir hier sitzen, und viele unserer Angehörigen und Freunde erleben ein Ende des Lebens, bei dem wir sagen, wie passt das jetzt zusammen mit Gottes Liebe? Wie passt das zusammen mit unserer Erlösung? Gottes Herrlichkeit ist überragend viel schöner, ist so groß, dass wir getröstet werden in der Retrospektive, in der Rückschau. Und hier sind wir nun bei dem Geheimnis der Hoffnung. Hoffnung, die schon erfüllt ist, nennen wir nicht Hoffnung, sagt Paulus. Wenn wir zur Hoffnung berufen sind, dann heißt es, wir sind dazu berufen, von etwas zu leben, was wir noch nicht sehen, aber so damit zu leben, als hätten wir es schon gesehen. Und hier sind wir wieder bei einem Geheimnis, das nicht fromm aufgesetzt ist, sondern was menschlich stimmt. Ganz unabhängig vom Glauben kann man sagen, Menschen ohne Hoffnung haben aufgehört zu leben. Menschen ohne Hoffnung haben keine Zukunft. Als Menschen brauchen wir Perspektive, sonst gehen wir ein wie nicht gegossene Pflanzen. Und umgekehrt, positiv formuliert, die Hoffnung hat eine Kraft in sich, die uns motiviert. Die Hoffnung hat eine Kraft in sich, die uns ertragen lässt, teilweise unsäglich. Paulus gebraucht selbst das Bild vom Sport ja im 1. Korinther 9. Und er sagt, wenn jemand einen Wettkampf vor sich hat, und jetzt vergisst mal alle Doping-Nachrichten, da denkt Paulus nicht dran, in 1. Korinther 9, und auch der Heilige Geist dient nicht für diesen Vergleich, sondern er denkt nur an ein echtes und ungefälschtes Training. Er sagt, wenn jemand ein Ziel hat, wenn jemand einen Sieg erringen will, was setzt er alles ein? Andere würden sagen, warum soll ich verzichten, warum soll ich morgens um 6 Uhr aufstehen? Jemand, der Ziele hat, hat eine doppelte Kraft. Und das ist das Faszinierende. In der Kritik des Christentums wurde jahrhundertelang gesagt, die christliche Hoffnung ist ein Vertrösten auf das Jenseits. Inzwischen sind wir klüger. Hoffnung bedeutet Leben im Hier und Jetzt. Jemand, der hofft, lebt anders in der Gegenwart. Denkt an die Bilder der Hoffnung, der Vorfreude aus eurer Vergangenheit, dem eigenen Leben. Habt ihr euch als Kinder gefreut? Auf Geschenke, das erste Fahrrad, einen bestimmten Urlaub, Geburtstag oder Weihnachten? Was hat das mit euch gemacht? Es hat den alltäglichen Kampf relativiert und es hat euch motiviert. Jemand, der sich auf etwas freut, jemand, der in Vorfreude lebt, der kann Aufgaben mit links bewältigen, an dem andere scheitern. Und wir müssen uns ja gar nicht mit anderen vergleichen. Ich muss mich ja nur mit mir selber vergleichen. In Phasen der Vorfreude, da schaffe ich was weg, da sitze ich ein anderes Mal ohne Hoffnung davor und sage, wenn ich den Berg schon sehe, dann will ich überhaupt nicht anfangen. Was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen beginnt und wir drehen uns um und verzweifeln und lutschen weiter am Daumen der Trostlosigkeit und des Alltags. Hoffnung macht was mit uns. Und wo ich den armen Andreas schon ein paar Mal strapaziert habe, meistens auf meine Kosten, kann ich jetzt auch mal Neutrales einfach sagen. Ich nehme mal an, dass in den nächsten 14 Tagen mit Blick auf den Urlaub manches dir noch leichter von der Hand geht, als es sowieso schon immer der Fall ist. Das Spannende an der Hoffnung ist, sie ist nicht erst Realität, wenn sie sich erfüllt. Das Spannende an der Hoffnung ist sie selbst Realität. Ich sage jetzt mal was ganz Kühnes, das meine ich nicht, aber dann wird es deutlich, was ich meine. Selbst wenn es so wäre, dass es keinen Himmel gäbe, ganz breiter Konjunktiv, wäre, ich meine natürlich nicht, dass es so ist, hätten wir als Christen immer noch am besten gelebt. Denn wir hätten ein Leben lang mit der Perspektive der Zukunft gelebt und andere hätten schon immer gewusst, nach dem Leben geht es nicht weiter und deshalb ging es auch vor dem Leben schon nicht weiter, weil sie nämlich keinen Grund hatten zu leben und dann sind sie mit sich selbst versupft und hatten keine Perspektive. Wie viel schöner ist es freilich, wenn jemand Hoffnung hat und die erfüllt sich auch noch. Ich weiß, als ich an meinen großen Arbeiten, man muss ja bei uns immer so riesen Bücher schreiben, bevor man dann Professor werden kann, insofern ist die Hürde relativ hoch, als ich an dieser Arbeit saß und dann habe ich jahrelang keinen Sommerurlaub gemacht, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie weiterkäme. Ihr wisst, das klappt dann natürlich auch nicht. Und dann habe ich einmal gesagt, dieses Jahr machst du aber einen richtigen Sommerurlaub, 14 Tage lang. Da blühte ich auf und tippte nur noch in meine Schreibmaschine meine Doktorarbeit rein. Und dann habe ich gesagt, oh, das klappt so gut, jetzt lasse ich den Urlaub ausfallen, vor lauter Hoffnung schreibe ich einfach weiter. Im ersten Jahr ging es. Im zweiten Jahr habe ich gesagt, das war so toll letztes Jahr, jetzt mache ich es wieder so. Ich hoffe, ich freue mich und dann lasse ich es einfach ausfallen. Und dann habe ich zweimal gearbeitet, in Vorfreude und in Erfüllung. Hat das geklappt? Nee. Hoffnung lebt von der Gewissheit der Erfüllung. Wir haben als Christen das Schönste noch vor uns. Ja. Das sage ich jetzt nicht nur zu denen unter uns, die jetzt die Schwelle der 20 noch nicht überschritten haben, sondern das Schönste haben wir noch vor uns, egal welches Semester wir gerade sind. Das heißt, dass für die ersten Christen ein Riegel umgeschoben wurde. Da wurde ein Hebel umgelegt. Ohne die christliche Hoffnung leben wir ab. Mit der Geburt ist das meiste schon passiert. Ab jetzt klickt die Uhr. Und jeden Geburtstag, den wir feiern, kriegen wir zwar eine neue Kerze aufgesetzt, das täuscht aber nur darüber, dass das Leben sich entsprechend verkürzt. Immer 50 Kerzen abzuziehen von der Lebenserwartung von 100 minus N. Nicht? Das heißt also, jeden Geburtstag wird es weniger. Für die ersten Christen war es umgekehrt. Paulus sagt das in Römer 13. Ihr seid jetzt schon viel näher an dem Tag eurer Erlösung als damals, als ihr gläubig wurdet. Wann bist du zum Glauben gekommen? Vor 10 Jahren? Da bist du jetzt schon 10 Jahre näher an deinem absoluten Glück, an deiner Erlösung, an deiner Erfüllung. Und bitteschön, ihr könntet sagen, dieser etwas verstiegene, verträumte Professor von Tübingen, es ist ja nicht meine Rede, es ist ja die von Paulus. Paulus kommt aus dem Gefängnis, Paulus geht ins Gefängnis und er wird im Gefängnis sterben. Hier redet einer, der weiß, was er sagt. Hier hat keiner irgendwie eine enthusiastische, eine schwärmerische Losung auf die Wirklichkeit gesetzt und hat den Boden verloren, sondern hier schreibt einer aus dem Gefängnis. Der Philipperbrief ist wörtlich im Gefängnis diktiert. Kein Brief hat mehr Vorfreude auf das Zusammensein mit Christus. Wo ist unsere Vorfreude? Wo ist unsere Hoffnung? Wo ist unser Adel? Ich müsste jetzt meine Identität in der letzten Viertelstunde ändern, wenn ich jetzt sage, Leute, reißt euch zusammen, geht in euch, auch wenn ihr dort niemanden finden werdet, und verändert euer ganzes Leben. Nein, mir geht es nicht darum zu sagen, wir sind zu schlecht, wir tun zu wenig. Sondern Evangelium ist Erinnerung an ein Geschenk. Wir hoffen zu wenig, weil wir zu wenig erkennen, weil wir zu wenig Bewusstsein haben von dem, was jetzt schon gilt. Die beiden großen Vorbehalte sind die beiden Vorbehalte. Erstens, wir wissen nicht, was nach dem Sterben kommt, im Unterschied zu Paulus. Insofern, wie soll ich sagen, das Leben geht richtig los, das Schönste kommt noch. Wenn zunächst mal das Sterben als Schwelle kommt und wir ja nicht wissen, was danach ist. Und das Zweite, sind wir uns sicher, was uns anschließend erwartet? Es bleibt eine Offenheit, auch bei Christen. Das Erste, Christen mögen wohl sterben. Paulus ist gestorben, Petrus ist gestorben, Stephanus ist gestorben. Wir wissen nicht wie, aber auch Maria Magdalena ist gestorben, Maria, die Mutter Jesu, ist gestorben. Priska und Aquila sind gestorben, sie alle sind gestorben. Aber sie sind nicht tot. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, dann haben wir Pech gehabt. Nein, dann sterben wir genauso dem Herrn zugehörig. Römer 14, 7 bis 9. Das heißt, dass Paulus sagt, ob wir leben oder sterben, ist in Hinsicht auf unsere Zugehörigkeit, unser Wir mit Christus, eigentlich bedeutungslos. So sehr Paulus selbst Angst vor Gefangenschaft und Krankheit hat, das übergeht er ja nicht. Das heißt, dass wir als Christen mit Grund Angst vor Krankheit haben können, gewiss. Und wie beklemmend ist es immer, wenn in unserer Verwandtschaft, Umgebung, Gemeinschaft, Freundschaft ein Mensch wieder vom Krebs befallen wird und wir hoffen, vielleicht kann man es operieren, vielleicht auch nicht. Und dieses Damoklesschwert, das über Jahre die Untersuchungen immer wieder so einen schwarzen Schatten werfen. Ja, das alles gilt es nicht zu verharmlosen, nicht zu verniedlichen. Christen können sterben, sie können aber nicht mehr tot sein. Christus lässt keinen Menschen, der ihm gehört, mehr los. Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und so kann Paulus in Philipper 1,21 folgende sagen: Wenn ich sterbe, bin ich in der vollkommenen Christus-Gemeinschaft. Diejenigen, die die Apokalyptik kennen und sich dort wie in einem Abenteuerland schon zurechtgefunden haben, die stellen natürlich sofort die Frage, hat denn Paulus einen Zwischenzustand gedacht? Ist der Christ nach dem Sterben im dritten Himmel oder wo genau soll er sein? Wenn ich Paulus als Pharisäer frage, wie stellt sie das denn vor, dann hätte er das Modell. Jawohl, der siebte Himmel ist die Throngegenwart Gottes, der dritte Himmel ist der Schoß Abrahams, soll heißen Tischgemeinschaft mit Abraham, Sarah und all den anderen Vätern und Müttern im Glauben. Der Punkt ist nur, dass Paulus ja weiß, dass im Paradies nicht nur all die Väter sind und die Mütter im Glauben, sondern Christus selbst. Wenn aber Himmel für Paulus vollkommene Christusgemeinschaft ist, ist es ihm ziemlich egal, ob Christus gerade im dritten, im vierten, im zweiten oder im siebten Himmel ist. Hauptsache, er ist dabei. Er kriegt diese Wir-Gemeinschaft mit ihm vollkommen. Christus zu sehen, wie er mich liebt, das ist der Himmel auf Erden. Physikalisch und mathematisch gesehen war Paulus noch nicht in der Lage, das Problem als Gedankenspiel aufzulösen. Das könnten wir heute. Und haben wir Naturwissenschaftler unter uns, die könnten uns erklären, wenn es keine Materie mehr gibt, wenn es keine Zeit mehr gibt, wenn es keinen Raum mehr gibt, ist das Problem des Unterschieds meines Abscheidens heute und der Parousie der Erscheinung Christi in 100 Jahren oder in 2 Jahren oder wann immer es sein wird, ist hinfällig. Ein Christ schreitet immer aus der Zeit in die Ewigkeit. Und das heißt, dass kein Unterschied für Abraham, für Paulus und für mich ist. Die leibliche Auferstehung ist für alle gleich nah. Wichtig ist nur, dass wir nicht meinen, nach dem Sterben kommt ein Schattenreich oder es kommt ein Schlaf. Das wäre immer noch eine Eselsbrücke, ohne euch beleidigen zu wollen. Das wäre immer noch eine Eselsbrücke. Insofern nämlich, als ich als kleines Kind schon rausgekriegt habe, dass man im Schlaf die Zeit nicht merkt und immer wenn was Schönes kommt, bin ich, das war aber das einzige Mal, früh ins Bett gegangen. Denn ich habe gemerkt, wenn ich abends um 6 ins Bett gehe, habe ich schon um 6 Uhr abends Geburtstag. Wenn ich mir die Zeit aber lange mache und vor lauter Ungeduld und Vorfreude bis 12 Uhr nachts wach liege, dann dauert es eben bis 12 Uhr nachts, bis ich Geburtstag habe. Insofern ist der Gedanke des Schlafes der Toten schon eine Denkhilfe, aber es ist zu wenig. Das Neue Testament sagt, nach dem Sterben kommt kein Pennen, obwohl einige von uns sagen, ich weiß die Zeit zu nutzen bis zur Parousie, sie wird mir noch zu kurz werden. Aber das ist nicht die Lösung, sondern nach dem Sterben kommt absolute Christusgemeinschaft. Befreit sein von allen Einschränkungen unserer jetzigen Existenz. Und das Letzte, wir freuen uns nicht und entsprechend läuft unser Leben nicht an, sondern ab, weil wir dem Frieden noch nicht trauen. Wird Gott nicht doch als Richter erscheinen? Ist das Ergebnis vielleicht nicht doch noch offen? Kommt da nicht doch raus, dass ich als Christ nicht genug gelebt habe? Es kommt raus. Ja, wir haben zu wenig gelebt. Auch Christen werden vor Christus treten und dann wird die Frage kommen, gibt es hier nicht etwas Trennendes? Gibt es hier nicht etwas anzuklagen? Gibt es hier nicht etwas zu beschuldigen? Ein Widersacher, ein anderer Mensch? Ich nehme mal an, wir selbst werden es sein, die uns beschuldigen im Angesicht Gottes. Warum sollen wir uns dennoch freuen und nur freuen auf das, was vor uns liegt? Nun, weil das Endergebnis nicht heißt, es wird schon reichen. Gott wird nicht so genau hingucken. Oder er wird zur Gnade und deinen Werken am Schluss vielleicht dann doch noch etwas nachhelfen. So haben einige Rabbinen die Gesetzlichkeit ein bisschen abgeschwächt und haben gesagt, wenn die Waagschale am jüngsten Tag so oh la la ist, dass sie mal hin und her geht, ihr kennt das vom Auswiegen jeden Morgen, nicht, dass sie sich nicht richtig entscheiden kann, dann wird Gott gnädig auf der Barmherzigkeitsseite sein Fingerchen drauflegen und vielleicht reicht es dir gerade noch rein. Wäre das ein Grund zur Freude? Nein, zum Zittern. Der Trost von Römer 8, 31 folgende ist ein anderer. Gott hat sich's in den Kopf gesetzt, uns ewig bei sich zu haben. Ja, er hat uns vor Grundlegung der Welt schon ersehen. Wo warst du da? Du kannst dich nicht erinnern? Richtig, es gab dich noch gar nicht. Aber in den Gedanken Gottes warst du schon da. Er hat sich vorgesetzt, dich ans Ziel zu führen. Daraufhin hat er dich berufen. Daraufhin hast du mit deinem zarten, jungen Stimmchen Ja gesagt. Daraufhin wurdest du gerechtfertigt, wurdest verherrlicht und wirst vollkommen verherrlicht werden am jüngsten Tag. Gott wird dieses Ziel mit dir erreichen. Und wenn es in Römer 8, 28 heißt, dass alles uns zum Guten dienen muss, dann heißt das nicht, dass wenn wir irgendeinen Blödsinn in unserem Leben machen, am Schluss sich das irgendwie schon wieder einrenken wird, sondern es ist auf diesen Tag, den jüngsten Tag, bezogen. Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden, weil Gott selbst für uns ist. Und dies ist nun das Faszinierende. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein? Die Antwort ist nicht, wir sind ja unschuldig, keiner kann wider uns sein. Die Antwort ist, Gott selbst ist für uns, er spricht uns frei. Denn der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, ihr erinnert euch an Römer 5, vielmehr, der ja auferweckt ist, der jetzt zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ja, im Angesicht Gottes wird unser ganzes Leben vor ihm offen liegen. Das ist aber kein Grund zum Erschrecken. Denn Gott sagt, dann wirst du erst kapieren, was meine Liebe ist. Solange wir noch meinen, wir seien so liebenswert und liebenswürdig, dann sagen wir nur, Gott hat einen guten Geschmack, wenn er mich liebt. Er hätte auch einen schlechten, wenn er mich übersehen hätte. Das ist ja nur recht und billig. Erst im Angesicht Gottes werden wir die Abgründigkeit unseres Lebens sehen. Dann werden wir sprachlos sein. Wieso gerade ich? Und Gott wird sagen, weil ich dich liebe. Und nun guckt mal genau hin. Das ist eine seltsame Gerichtsszenerie. Anklage. Gott, der Vater, sagt Freispruch durch Begnadigung. Anklage. Der Sohn sagt, ich plädiere für Freispruch. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass sich hier Gott selbst zuvorkommt? Bevor der Rechtsanwalt sagt, dieser Mensch gehört zu mir, meine Gerechtigkeit gilt für ihn, hat Gott ihn freigesprochen. Und während Christus noch sagt, für diesen Menschen bin ich gestorben, lacht sein himmlischer Vater, um dieses Menschen willen habe ich dich auf die Erde gesetzt und habe dich dorthin gesandt, um ihn zu erlösen. Wir haben Gott, den Vater und Gott, den Sohn, auf unserer Seite. Und wenn du jetzt erschrickst und sagst, werde ich mich dessen auch würdig erweisen, ich sage dir gleich das Endergebnis, Römer 1, 18 bis 3, 20, du wirst es nicht. Aber in Gottes Liebe wird dich das nicht schrecken. In Gottes Liebe wirst du überwältigt sein. Wie viel größer seine Liebe ist, als all das, was wir nach sein Gesinnung und Verhalten je in unserem Glauben erreichen. Das beflügelt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn das alles wird uns erwarten. Wie ja geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, kann der Apostel für sein Leben sagen. Aber in dem Allen überwinden wir weit. Oder noch besser übersetzt, in dem Allen tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. In dem Allen tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Würden einige von euch laut mit uns noch gemeinsam beten? Das wäre, glaube ich, jetzt angemessener als eine Diskussion. Lieber Herr Jesus Christus, deine Liebe ist größer, als dass wir sie fassen könnten. Dass du uns liebst, nicht wie wir gerne wären oder sein sollten, sondern so liebst, wie wir wirklich sind. und dass du alles, dein Leben, dich selbst für uns gegeben hast und täglich gibst und da bist für uns. Das beschämt uns und das macht uns sprachlos. Herr, wir werden es vielleicht immer wieder vergessen im Alltag, aber wir gehören dir. Und das, was wir heute Abend sagen, Herr, das soll gültig sein für den Rest unseres Lebens und über unser Sterben hinaus. Wir gehören dir, wir übereignen uns dir. Du bist unser Herr. Wir sind deine Schwestern und Brüder, Töchter und Söhne deines himmlischen Vaters. Niemand und nichts hat Anspruch auf uns als du alleine. Amen.
Amen.